Ich lese also zunächst nochmal die drei Verse aus dem zweiten Kapitel des zweiten Petrusbrief. Und dann fahren wir in dieser Betrachtung fort, die wir schon heute Morgen begonnen haben. Da schreibt der Apostel: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Wenn der Apostel Petrus hier davon spricht, wir sind ja heute Morgen dieser Aussage auch nachgegangen, dass auch unter dem Volk falsche Propheten waren, dann meint er natürlich das Volk Israel, und er spricht ja auch in erster Linie an die gläubig gewordenen Juden. Auch im ersten Brief, die verstreut sind hin und her, und an die gläubig gewordenen Heiden. Das entspricht ja genau auch dem, was der Apostel Paulus in Römer 1 sagt: Das Evangelium ist eine Kraft Gottes und macht alle selig, die darin glauben, vornehmlich die Juden und auch die Heiden. Also diese Reihenfolge muss immer beachtet werden. Das hat auch damit zu tun, warum diese verführerischen Kräfte in dieser Welt existieren und warum sie versuchen, Gemeinde Jesu aufzuhalten. Es hat auch was mit der Reihenfolge zu tun, ich werde das nachher sagen, weil es auch um Israel geht dabei. Wenn Gemeinde Jesu aufgehalten werden kann, dann kann auch die Erfüllung des Wortes der Erscheinung Jesu in Israel verhindert werden. Das ist das Fernziel der Versuchung. Wir sagen uns aber, nachdem wir das alles heute Morgen gehört haben, noch einmal das tröstende Wort aus dem Johannesevangelium, wo der Herr Jesus ja von den gläubig gewordenen, zunächst den Schafen aus den Juden und die dann auch aus einem anderen Stall kommen, den Heiden, sagt er: Ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und in Vers 14: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen. Eine sehr tröstliche Aussage. Jesus kennt uns, und das bedeutet, weil er uns kennt, kann er uns auch vor den Gefahren bewahren. Wir sollten für uns nicht denken wollen, dass die Gefahren uns gar nichts anhaben könnten. Wenn der Herr uns nicht bewahren würde, würden wir von den Gefahren übermannt werden. Wir könnten ihnen nicht entkommen. Nur die Bewahrung durch den guten Hirten wirkt in unserem Leben so, dass wir rechtzeitig die Gefahren erkennen können und im Gebet zum Herrn fliehen dürfen und Bewahrung erleben. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Und dann haben wir schon heute Morgen gelesen, dass die meinen, also die Schafe, die Stimme Jesu hören. Er kennt seine Schafe und die Schafe folgen ihm. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Er ist größer als alles. Das heißt also, auch größer als alle Irrgedanken und Irrlehren, alle satanischen Versuche, einen falschen Morgenstern den Gläubigen vorzugaukeln. Satan, der gefallene Morgenstern, der versucht, wie der Morgenstern zu sein, ist nicht in seiner Kraft größer als der, der ihn geschaffen hat. Er ist auch ein Geschöpf. Er ist nicht der Schöpfer, obwohl er Schöpfer sein will. Und er animiert ja sogar die Menschen, schöpferisch zu sein. Seine Absicht ist dabei, nicht den Menschen ein besseres Wohlleben zu geben und reicher zu machen, sondern ihn unabhängig von Gott zu machen. Ihm zu sagen, schau, du kannst doch auch was schaffen und schöpfen. Du brauchst keinen Gott. Guck mal, du kannst zum Mond fliegen. Du kannst sogar eine Sonde zum Mars bringen. Und dann wirst du feststellen, die zum Mond geflogen sind, die haben gar keinen Gott gesehen da oben. Ihr macht das alles. Ihr seid, das haben wir auch als Aussage in einer der Religionsblätter gelesen. Das ist in euch. Ihr seid die Schöpfer. Das ist seine Machenschaft, um den Menschen abzuhalten vom Glauben oder von der Anlehnung, von der Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Weil Satan Schöpfer sein will. Dabei kann man nichts Neues schöpfen. Auch der Mensch kann nichts Neues schöpfen. Der kann nur das finden, was Gott geschaffen hat. Und kann wie in einem Sandkasten damit spielen. Kann da was suchen und irgendwas draus machen. Aber schaffen kann er nichts. Der Mensch soll aber diese Einbildung bekommen. Gott ist größer als alles. Und in Jesus Christus ist er der Bewahrer seiner Gemeinde. Sonst würden wir diesen gefährlichen Irrlehren anheimfallen müssen. Diese weiteren oder Kennzeichen der verführerischen Kräfte sind ja zum einen, das möchte ich nochmal auf den Leuchter stellen, zum einen, dass sie grundsätzlich Jesus Christus nicht als alleinigen Mittler zwischen Gott und Menschen anerkennen. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium, daran kann man das sehen. Sie lassen Jesus Christus nicht als alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen stehen. Sie schieben manchmal Heilige oder irgendetwas davor oder daneben. Nicht Jesus allein. Obwohl es ja in der Bibel heißt, Johannes 14, Vers 6, wo der Herr selber sagt, und weiter in Vers 7, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist also auch ein Kriterium der verführerischen Kräfte, dass sie Jesus nicht den alleinigen Mittler sein lassen wollen, sondern noch einen Nebenmittler oder einen anderen Mittler dazwischen schieben. In Vers 7 heißt es dann weiter, wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Mit anderen Worten, wer Jesus Christus nicht erkannt hat, wird keinen Zugang zum himmlischen Vater, zum Schöpfer Gott finden und haben. Er wird etwas als Gott bezeichnen, was er nicht kennt. Die Heiden haben ja auch Figuren als ihre Götter bezeichnet. Oder die Germanen haben sogar gesagt, die Götter wohnen in der Eiche. Man kann vieles Gott nennen. Aber diesen Gott, der alles geschaffen hat, kann man nur seinen Gott nennen durch Jesus. Anders kriegt man überhaupt keine Verbindung und keine Vorstellung dazu. Wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und dann sagt er weiter zu den Jüngern, nun kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ich bin der einzige Weg. In 1. Timotheus 2, Vers 5 steht auch dazu, in diesem Zusammenhang schreibt Paulus an Timotheus, denn es ist ein Gott, also erinnert ja hier Timotheus unbedingt das den Gläubigen immer wieder klar zu machen. Es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ein Gott und nur ein einziger Mittler. Und hier merken wir schon, dass es in manchen religiösen Kreisen ganz verkehrt zugeht. Da muss man erst den noch bitten, den Heiligen, dass der Heilige den anderen bittet und so weiter. Ja, man muss da so einen Parcourslauf durch verschiedene Heilige machen, bevor man dann zu Jesus kommt. Nein, es gibt nur einen einzigen Mittler. Das ist sehr wichtig zu erkennen, auch in unserer Zeit, wenn wir etwas von irgendeiner neuen Lehre oder hören. Wer ist der Mittler? Habt ihr nur diesen einen Mittler anerkannt zu Gott, Jesus, ja oder nein? Und wenn sie sagen, nein, da ist ja noch der und der, der sagt was dazu, falsch. Da muss ich mich fernhalten von allem, was Jesus nicht als alleinigen Mittler stehen lässt. Ein zweites noch, dass sie Jesus Christus nicht als Gottes eingeborenen Sohn, also als Gott anerkennen. Das haben wir also auch schon gelesen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Man möchte Jesus Christus nur als Mensch sehen, nur als Prophet, einer, der von Gott bevollmächtigt worden ist, Dinge zu sagen, zu tun, die auf Gott hinweisen, aber nicht einer, der Gott selbst ist. In 1. Johannes 2 wird dazu Folgendes gesagt. Johannes der Apostel darf das so ausdrücken und auf diesen Umstand hinweisen. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner? Also hier wird ganz klar gesagt, entweder Wahrheit oder Lüge. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser Lügner, der hat den antichristlichen Geist, hier steht, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Denn wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Also eine ganz enge Verbindung, Jesus und der Vater, Gott und Sohn, die nicht getrennt werden darf und kann. Und das versuchen auch die irrigen Lehren und Lehrer, die falschen Apostel zu tun. Und davor warnt der Apostel Petrus, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen. Denn wer den Sohn leugnet, der kommt nie zum Vater. Der hat keinen Gott, nicht den Schöpfergott. Er hat alle möglichen Götter, aber nur nicht diesen. Denn wer den Sohn leugnet als den eingeborenen Sohn Gottes, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also es geht gar nicht getrennt voneinander. Es geht nur beides zusammen. Christus und der Vater. Oder beides nicht. Wir hatten gerade Johannes 10 aufgeschlagen, machen das noch einmal. Und da sagt der Herr ja genau in diesem Satz, den ich nicht gelesen habe, vorhin aus dem Hirtenkapitel, ich und der Vater sind eins. Also er begründet ja diese Verse zuvor, warum niemand die Schafe aus seiner Hand reißen kann und aus des Vaters Hand reißen kann, weil beide eins sind. Ich und der Vater sind eins, im Vers 30 steht es. Und in Kapitel 14, Vers 9, und dies soll immer getrennt werden, das sind die irrigen Lehren, die wollen das nicht stehen lassen, sondern der falsche Morgenstern möchte von dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen ablenken. Im Kapitel 14, Vers 9b steht, sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wieder diese ganze enge Verbindung. Wir können dann angliedern, wer mich nicht sieht oder sehen will, wird auch den Vater nicht sehen. Es geht gar nicht anders. Wer irgendeinen Heiligen sieht, der sieht nicht den Vater im Himmel. Da kann er beten, wie er will. Er wird nicht den Vater im Himmel ansprechen. Wenn er aber zu Jesus, den Sohn, eingeborenen Sohn Gottes, betet, kommt er zum Vater im Himmel. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ein drittes, dann wollen sie auch nicht bekennen, die irrigen Lehren, dass Jesus Christus als der eingeborene Sohn in das sündliche Fleisch gekommen ist. Sie sagen, wenn schon, dann ist er nur Geist. Wir haben das ja bei den Anthroposophen gesehen, ne? Dann ist er nur Geist. Aber er ist nicht in das sündliche Fleisch gekommen, um uns zu erlösen. Johannes der Apostel schreibt genau dieses Kriterium auch, dass viele das sagen werden, dass er nicht ins Fleisch gekommen ist, und die sind falsch und sie kommen auch nicht zum Vater. Wir haben das ja alles in der Bibel aufgeschrieben, so wunderbarerweise. 1. Johannes 4, im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 2 und 3, im ersten Vers ist die Aufforderung: prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Sie sagen etwas anderes, als der himmlische Vater in Jesus euch gesagt hat. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, das heißt also, dass der eingeborene Sohn Gottes Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Also der das nicht bekennt, dass er ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Die können erzählen dann, was sie wollen. Es ist nicht Gottes Geist. Das ist ja sehr wichtig, dass der eingeborene Sohn, das heißt Gott selbst, ins Fleisch kam, um Stellvertretung für uns zu übernehmen. Und wir haben ja auch gelesen heute Morgen, dass viele das eben gar nicht glauben, dass Jesus Christus kam, um für die Sünden zu sterben am Kreuz und den Tod zu überwinden. Er ist aber deswegen gekommen und musste in das Fleisch, um die Stellvertretung für uns zu übernehmen, den Sieg über die Sünde im Fleisch zu erringen und den Tod zu überwinden. Wer also nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der hat einen falschen Geist. Und da, hier heißt es dann weiter, das ist nämlich der Geist des Antichristen, von dem ihr ja gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Das heißt durch seinen Geist. Er arbeitet durch die falschen Propheten, durch die irrigen Lehren, durch die Verblendung der Gläubigen, dass sie nicht erkennen sollen oder mehr erkennen sollen, dass Jesus Christus der einzige Weg und Mittler ist. Siehe auch im Römerbrief, da wird nämlich genau das beschrieben, das möchte man heute trennen. Und ich muss sagen, das geht nicht nur in Sekten so, auch in manchen evangelischen Kirchen höre ich das bereits schon, dass Jesus nur als der Bevollmächtigte Gottes dargestellt wird, nicht mehr als Gott selbst. Das ist also gar nicht mehr so abwegig, das findet man in der modernen Theologie und hört man von manchen Kanzeln. Aber Paulus schreibt auch richtig im Römerbrief, im ersten Kapitel, Vers 3 und 4, das ist das Evangelium von dem Sohn Gottes, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist. Also beides zusammen, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und das soll auch geleugnet werden in diesen Tagen. Und ein viertes, was auch annulliert wird, dass nicht das Blut Jesu allein die Erlösung von unseren Sünden gebracht hat, sondern Werke hinzugetan werden müssen oder geistliche Erfahrung hinzukommen müssen. Auch das sind Irrlehren. Du musst noch Werke tun. Ich erinnere mich an eine Ausgabe eines Wachturms, das ist von den Zeugen Jehovas. da stand dann auch drin, du musst dir Gott zum Schuldner machen. Und wie war das gemeint? Man kriegt ja eine Aufgabe, man muss ja so und so viele Stunden absolvieren, um mit dem Wachturm auf der Straße zu stehen oder von Tür zu Tür zu gehen. Durch diese Arbeit machst du dir Gott zum Schuldner und er muss dich beschenken. Ja, sie sagen natürlich auch, dass Christus nicht Gott ist, aber du musst dir da etwas verdienen. Und das ist manchmal in anderen christlichen Kreisen leider auch so. Wir sprechen ja von Gesetzlichkeit. Da wird so ein Tenor oft auf äußere Dinge oder Handhabung gelegt, als ob sie seligmachend wären. Nein, das Blut Jesu Christi allein macht rein von aller Sünde und hat alle Sünde getilgt. Ich lese uns einige Stellen, die das verdeutlichen. Epheser 1, Vers 7. Der Brief des Apostel Paulus, der durch denselben Geist wie Petrus und Johannes dies niedergeschrieben hat. Da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also Erlösung und Vergebung der Sünden durch nichts anderes als durch sein Blut, sein Opfer. Durch kein anderes Werk, was hinzugetan werden konnte und hinzugetan werden sollte. In Lukas 22 lesen wir ja auch von dem letzten Passamahl, wo der Herr Jesus sagt, das ist das Blut, mein Blut des Neuen Testaments. Lukas 22, Vers 20. Er nahm den Kelch beim Passamahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der neue Bund heißt die Vergebung der Schuld, die Erlösung. Ein Bund hat immer etwas mit Lösung und Erlösung zu tun. Gott kann keinen Bund mit uns machen, wenn er uns nicht zuvor löst von unserer Schuld, erlöst vom Banne des Teufels, erlöst von der Erdgebundenheit. Das ist mein Blut, das für euch da vergossen wird. Der neue Bund wird dadurch bestätigt. Oder in Hebräer 9 sehen wir es nochmal deutlicher, dass ja Jesus Christus nicht in das irdische Heiligtum als hoher Priester einging mit Versöhnungsblut, sondern in das himmlische, in das himmlische Heiligtum. Und das nicht mit Tierblut, sondern mit seinem eigenen Blut der Versöhnung. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Erlöst durch das Blut, durch kein Werk. Und das ist ein Kriterium, was auch Irrlehren nicht anerkennen und aus dem Mittel schieben. Du musst noch das machen, du musst noch jenes machen, du musst das beachten, sonst kannst du nicht selig werden. Und wir wissen, dass die Juden das sehr schwer hatten am Anfang und sie haben Paulus verfolgt aufgrund dessen, weil er gesagt hat, nur das Blut macht euch rein und heilig. Und sie sagen, nein, die müssen sich auch beschneiden lassen. Sie müssen auch die Gebote halten. Sie müssen das, was wir gelernt haben, auch tun. Nein, nur das Blut macht jeden rein, der Jesus Christus glaubt und ihn im Herzen aufnimmt. Das wird also da auch geleugnet und viele werden verführt und lassen sich verführen in Werke, um noch besser werden zu können. Es gibt ja seltsame Lehren, es gibt ja so eine siebenfache Stufenlehre, um ins Heiligtum zu kommen. sind Lehren meistens aus der schwarmgeistigen Richtung. Dann muss man einen Parcourslauf durchmachen, um von einer Stufe zur anderen zu kommen und endlich in die Seligkeit zu kommen. Und da macht man genau das Gleiche, was andere Sekten tun. Sie sagen, Jesus hat dir das nur vorgemacht, jetzt bist du dran, das nachzumachen. Werke dazu. Das ist alles Lüge, das ist satanisch, das ist antichristlicher Geist. Das sind falsche Propheten. Allein Jesu Blut macht frei. Die Frage steht natürlich im Raum, ja, wer kann denn nun verführt werden? Wir haben ja auf der einen Seite gelesen, dass niemand uns aus der Hand des Herrn reißen kann. Und der Herr achtet auf seine Schafe. Es sind die, die nicht von ganzem Herzen Jesus gehören und gehören wollen. Die nicht allein ihm gehören wollen, sondern ein Teil ihres Lebens für sich bestimmend behalten möchten. Es ist nicht so, ich wiederhole mich da gern, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes verloren geht, wenn es verführt worden ist, wenn es sich ablenken ließ auf einen anderen Weg, aber es wird untauglich zum Dienst, zum Zeugendienst in dieser Welt. Und diese Untauglichkeit tritt ein bei denen, die nur halbherzig Jesus folgen. Und das lesen wir auch im 2. Thessalonicher Brief. Es ist ja wunderbarerweise alles gesagt in der Schrift, sodass wir gar nicht in eigener Auslegung stehen müssen. Es steht da, was passiert, wenn diese und jene so oder so handeln. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 12 lese ich mal. Da heißt es, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und mit lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, so dass sie gerettet würden. Also hier werden genau diese angesprochen, die wohl eingeladen worden sind zur Errettung. Aber sie haben gezögert, sie wollten die Wahrheit für ihr Leben nicht in ihrem Herzen beherbergen, sondern sie wollten von außen an Gott glauben. Jetzt haben sie keine Vollmacht, diesen lügenhaftigen Kräften zu widerstehen. Sie müssen der Lüge glauben, ob sie wollen oder nicht. Weil die Kraft des falschen Morgensternes so stark ist, dass er einfach diese Menschen machtlos macht und sie müssen ihm folgen. Sie müssen ihm unterstehen. Darum sendet ihnen, weil sie, und der Herr prüft ja unser Herz, das müssen wir immer wieder sehen, wir können äußerlich so viel reden, wie wir wollen, das spielt vor Gott überhaupt keine Rolle. Das kann alles sehr schön klingen. Er prüft immer unser Herz, ob ich die Liebe zur Wahrhaftigkeit habe. Wenn das nicht da ist, und jetzt kommt ein schwieriges Wort, dann fallen sie nicht nur der Verführung anheim, sondern darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Er lässt es bewusst bei diesen Menschen zu. Er steht bewusst dahinter, dass diese Verführung greift an ihrem Leben, so dass sie der Lüge glauben. Also es ist schon Gericht, das ist schon Gericht, ja. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Die werden verführt. Die können sich auch gegen die Verführung nicht wehren, sie müssen dem Geist des Antichristen dienen. Das sind die, die auch die Heimlichkeiten vor Gott, die Heimlichkeiten ihres Herzens verbergen wollen, die nicht ganz offenbar werden wollen, die ihr Leben nicht ganz preisgeben möchten, die vielleicht Gott, aber auch dem Mammon dienen wollen. Und der Herr sagt in Matthäus 6, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr könnt nicht zugleich euer Herz an die Vergänglichkeit der Welt hängen und an den unvergänglichen Gott. Euer Herz darf und kann nicht geteilt sein. Es muss einem gehören, entweder Gott ganz oder gar nicht. Nicht nur, dass sich solche religiösen Menschen selber schaden und dass vielleicht sogar auch Christen, wenn sie nicht aufrichtig sind, sich aus der Gnadenführung Jesu eine Zeit lang entfernen lassen und so wie die Gemeinde zu Ephesus kein Zeugnis mehr sein können. Der Leuchter des Zeugnisses ist weg. Sondern sie machen sogar diese, die sich entfernen lassen von der Gnadenführung, das Evangelium vor anderen Menschen lächerlich. Über diese Art des Lebens wird der Name Gottes verlästert. Haben wir im zweiten Vers gelesen, Kapitel 2 des zweiten Petrusbriefes. Und das können wir auch nochmal im Römer 2 lesen, wo es, das galt ja fürs Alte Testament genauso, wie dann nachher fürs Neue Testament, da wo man Jesus kennengelernt hat. Immer, wenn sich Gläubige Alten Testamentes oder da Neuen Testamentes wegziehen ließen von der Gemeinschaft mit ihrem Herrn, dann wurde über ihr Leben dieser Gott gelästert. Das, schaut doch an, will ein Christ sein. Wie ein junger Mann mir auf der Straße sagte, weißt du, Christentum, meine Nachbarn, die gehen jeden Sonntag in die Kirche. Aber die müsstest du mal hören, wie die dort miteinander zanken und schimpfen. Ertragen sie nicht. Ein anderer kam und sagt, ach, weißt du, ja, wir haben einen Pfarrer, bei meiner Konfirmation war er besoffen. Da wird der Name Gottes über diesem Zeugnis verlästert. Nicht? Das ist damit gemeint. Wir lesen mal im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 17. Wenn du dich, da wird jetzt der alte Bund angesprochen, aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz, rühmst dich Gottes, kennst seinen Willen, prüfst, was du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei. Du maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, du stehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und du beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert. Euretwegen unter den Heiden. Euretwegen. Euretwegen, also ihr, die ihr sagt, dass ihr an Gott glaubt, aber nicht in der Gemeinschaft mit ihm lebt. Darüber wird der Name unter den Heiden, der Name Gottes, gelästert. Und das meint Petrus auch im Blick auf die, die sich da Christen nennen und den falschen Lehren angleichen. Über deren Leben wird auch der Name Gottes verlästert und für Spott gehalten. Das Evangelium vom Kreuz wird dann nicht ernst genommen. Und das ist ein Ziel des Satans. Er weiß, das haben meine Frau und ich mir früher schon oft zitiert, er weiß, was auch wir im Verborgenen tun. Und dann steht in der Schrift, die Fittiche haben, die tragen es weiter. Die machen das publik bei anderen, ohne dass ich das sage. Damit das schlechte Licht auf uns oder von uns ausgehen soll und über das Evangelium. Schaut mal, diese, die Fittiche haben, die tragen es weiter. Das Verborgene. Der Satan will alles öffentlich machen. Er will die Christen, die nicht mit Christus ständig leben, anprangern und somit das Evangelium. Es richtet sich wieder nicht gegen die Christen, sondern gegen den Morgenstern Christus, will ihn lächerlich machen. Er hat die Kraft nicht, Menschen festzuhalten. Und die an ihn glauben, die leben auch nicht danach. Das ist die Zielsetzung, um andere Menschen abzuhalten. Weil wir aber Christus lieben und seine Ehre suchen, wollen wir denen gehören, die sein Wort und mit denen zusammen sein, die sein Wort auch wirklich tun. Wir suchen also die Gemeinschaft mit den Gläubigen, die auch Jesus wirklich nachfolgen. Denn Hören und Tun gehört zusammen. In Lukas 6 gibt der Herr wirklich dieses Beispiel und sagt, wer mein Wort hört und tut es, den vergleiche ich mit einem klugen Baumeister, der wirklich ein Haus bauen kann oder sein Haus wird gebaut, sein geistliches Haus, was feststeht. Nicht nur hören das Wort, sondern auch tun. Sonst wird der Name Gottes über dem Leben dieses Menschen verlästert. Weil er wohl das Wort Gottes gehört hat, aber er tut es nicht und das Haus wird durch den Regen, Platzregen weggeschwemmt. Ach, er hatte gar kein Fundament, aber er hat fromm geredet. Das will der Satan bei uns erreichen. Deswegen sollen wir auch mit unseren Worten vorsichtig sein, die wir sagen. Sie werden bemessen werden. Sie werden bemessen werden, nicht nur vom lebendigen Gott, sondern von der unsichtbaren Welt. Sie werden auf die Goldwaage gelegt werden, sie werden geprüft werden. Und wenn nur ein etwas zu finden ist, was nicht stimmt, wird es publik gemacht. Wie in der BZ, ja, in einer Boulevardzeitung wird alles dann öffentlich gemacht. Der war gestern da und da und der hat das und das gemacht. Ja. Und das teilt sich irgendwie dann den anderen mit, dass sie abgehalten werden aufgrund des schlechten Zeugnisses vom Evangelium. Was ist also das Ziel der Irrlehren und der Irrlehre? Durch erdichtete, so schreibt es auch der Apostel Petrus, erdichtete lügenhafte Worte, materielle und ideelle Vorteile oder Gewinne zu erzielen am nächsten. Anerkennung und Reichtum spielen dabei eine Rolle. Wo viel von einer menschlichen Person und vom Geld geredet wird, kann man die Abweichung vom Zentrum, vom Wort, vom Kreuz schon erkennen. Wo viel von Menschen Herrlichung zu hören ist und von Geld geredet wird, ist bereits die Abweichung von der Botschaft vom Kreuz, die ja eine Torheit ist, denen, die verloren gehen, zu erkennen. Denn es geht immer nur um das Kreuz und es geht nicht dann um die, ich sage mal, Nebensachen, die zur Nachfolge Jesu gehören. Da gehört dann auch zu die leibliche Versorgung, aber das sind Nebensachen, das ist nicht die Hauptsache in der Nachfolge Jesu. Und natürlich das Zweite ist das Ziel Satans, der durch falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, wie sie auch genannt werden, durch diese Werkzeuge die gläubige Gemeinde zerstören möchte und ihr Zeugnis in der Welt von der Auferstehung Jesu Christi unglaubhaft und verhindern möchte. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief ganz deutlich. Er spricht ja von solchen, die mitten unter den Gläubigen untermischt sind. Die sind also gar nicht irgendwo ferne, die sind mitten in dem Kreis der Gläubigen, der Christen und werden vom Satan gebraucht, diese Gruppe der Gläubigen zeugnislos zu machen, zu zerstören. 2. Korinther 11. Also wir müssen die Zielsetzung vor Augen haben des Satans, damit wir wachen und beten, wie der Herr sagt, dass wir nicht in Anfechtung fallen. 2. Korinther 11. Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel. Also hier wird bewusst dieses Wort Apostel auch genannt, weil sie sich ausgeben als Diener Jesu Christi. Ja? Sie sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und sie verstellen sich als Apostel Christi. Verstellen sich. Und das ist wiederum kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes, als ob er ein Engel Gottes wäre. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen, als Diener der Gerechtigkeit, obwohl sie der Ungerechtigkeit dienen, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Also hier wird nicht von einer Bewegung, die abseits der Gemeinde Jesu stattfindet, gesprochen, sondern eine Bewegung, die mitten unter ihnen stattfindet. Apostel, solche, die Arbeiter an der Gerechtigkeit sein wollen. Und sie betrügen und sie lügen mit der Absicht, die Herde auseinanderzutreiben. Es geht ganz vorsichtig und diffizil zu. Wenn wir einmal geöffnete Augen bekämen für das, was hinter einer Gemeinde, also was im unsichtbaren Bereich alles ist, wir würden vielleicht weglaufen. Wir menschlich sagen wir, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wo bin ich denn, in welchem Kreis geraten? Da sind ja solche bei, die arbeiten genau entgegengesetzt. Die dienen nicht dem Herrn, sondern die dienen dem Satan. Ich erkenne sie von außen natürlich nicht, der Herr kennt sie aber. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus dies. Es gibt ja keine örtliche Gemeinde, die nur aus wiedergeborenen Kindern Gottes besteht. Gibt es gar nicht. Jede örtliche Gemeinde ist ein Mischmasch von diesem, ein Sammelsurium. Und die Gläubigen sind aber aufgefordert, festzuhalten am Wort Gottes, am Evangelium, damit sie mitten in diesem Mischmasch beständig bleiben können und nicht den verführerischen Kräften der Diener der Finsternis anheimfallen. Also, das Zeugnis der Gemeinde, warum sie ja überhaupt auf der Erde noch ist und nicht gleich nach der Wiedergeburt entrückt worden ist, soll verhindert und zerstört werden. Und daran arbeitet der Widersacher sehr fieberhaft. In Offenbarung 12, Vers 12 steht ja, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und diese wenige Zeit nutzt er mit einem hohen Tempo, um zu zerstören, aufzuhalten, was nur möglich ist. Er selbst, der Widersacher, dieser falsche Morgenstern, will Herrscher über alles sein. Er möchte als dieser Herrscher vor der Welt erscheinen und sagen können, im Auftritt des Antichristen, mir ist gegeben alle Gewalt im unsichtbaren und sichtbaren Bereich. Mir müsst ihr vertrauen. Und das fordert er ja auch, der Antichrist nachher, dass man ihn als Gott anerkennt. Und dass man auch seine Anordnungen befolgt, sonst wird man nicht kaufen noch verkaufen können. Er wird versuchen, das Leben derer, die dann noch auf Erden sind, den Gläubigen gänzlich zu verhindern. Und vor allen Dingen sucht er eines auch, und das müssen wir sehen, und deswegen sagte ich das im Vorspann vorhin, im Blick auf Israel, möchte er verhindern, was er jedes Mal versuchte zu verhindern, die Wiedersammlung Israels. Es geht dabei auch nicht um Israel selbst, es geht um Gott. Er hat mit einer bestimmten Absicht dieses Volk berufen, groß werden lassen und im verheißenen Land gesammelt. Er selber wollte sich offenbaren in diesem Volk, durch das Volk. Und bei der ersten Hinführung in das Land Israel offenbarte er sich durch seine Gebote und Gesetze, die das Volk bekam. Kein anderes Volk bekam das. Sie trugen das also mit und wurden dadurch Verkündiger des Maßstabes Gottes. Dann wurden sie aus dem Land vertrieben. Sie kamen in die babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre festgesetzt. Und auf dem Rückwege, als sie wiedergerufen worden sind, machten sich viele satanische Widerstände auf. Leute vor Ort klagten sie an, sie würden vom König abfallen. Man müsse aufpassen, dass sie hier keinen Unfug betreiben. Sie wollen einfach nur kämpferisch tätig sein und die anderen Völker unterjochen. Vieles versuchte der Satan zu verhindern, dass sie wieder nach Jerusalem kamen. Schon bei der Wüstenwanderung, der Amalek kam im Auftrag des Satans, um Israel zu verhindern, diesen Weg durch die Wüste zu gehen, nach Kanaan zu kommen, damit ja nicht die Gebote Gottes offenbar werden. Und beim zweiten Mal aus der babylonischen Gefangenschaft wollte der Satan auch nicht, dass Israel sich sammelt, weil Gott etwas vorhatte, nämlich seinen eingeborenen Sohn dort geboren werden zu lassen, in dem Volk. Das musste verhindert werden. Deswegen gegen dieses Volk arbeiten. Alles, was dort dieses Volk ermutigen könnte, wieder nach Hause zu kommen, muss verhindert werden. Und wir wissen, dass dann, als die Geburt Jesu stattfand, auch Herodes animiert wurde, alle Kinder zu töten in Bethlehem. Es muss verhindert werden, satanisch. Und nun steht die dritte Sammlung. Israel wird nur dreimal gesammelt, nur dreimal in dieses Land. Nicht wegen Israel, sondern wegen Gott. Weil Christus kommen will und sein Reich aufrichten will. Und er beschreibt genau, wo er kommen will. Nämlich in Jerusalem. Dazu muss das Volk da sein. Und wenn Paulus schreibt auch, dass von diesem Geheimnis, dass Israel Blindheit widerfahren ist, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann muss verhindert werden, dass die Fülle der Heiden eingeht. Dann müssen Sekten, Irrlehren rein, damit die Menschen gar nicht erst zum Glauben kommen. Die Fülle der Heiden darf nicht eingehen, dann wird ja Israel sehend und dann wird ja das Reich aufgerichtet. Muss verhindert werden. Das ist der satanische Kampf. Satan kämpft gegen Gott und sein Werk, natürlich mittels dann der Menschen hier auf Erden. Wenn wir mal im Propheten Hesekiel dazu etwas lesen, lesen wir von der Absicht Gottes in Hesekiel 37 zum Beispiel, ab Vers 15, das Volk zu sammeln und sicher in dem Land, das er erwählt hat, wohnen zu lassen, um sich als herrlich zu erzeigen. Das Herrnwort geschah zu mir: Du Menschenkind, nimm dir ein Holz, schreibe darauf für Juda und Israel, die sich zu ihm halten, und nimm noch ein Holz und schreibe drauf Ephraim für Josef und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält. Füge es eins an das andere, dass es ein Holz werde. Also Gott will bei der dritten Rückführung etwas schon bewirken, dass der Urzustand des einen Volkes wiederhergestellt wird. Nicht nur Juda, sondern alle Stämme. Und wenn wir jetzt kürzlich gelesen haben, dass aus Nordindien auch von Manasse Leute gekommen sind nach Israel, dann freuen wir uns, sehen wir, Gott führt alle Stämme zusammen, damit diese Einheit des Volkes da ist und wie es in der Offenbarung steht, aus jedem Stamm so und so viele als Mitarbeiter, Mitregenten in diesem Reich gewählt werden. Die müssen ja alle da sein, damit das Reich Gottes komplett ist in der Erwählung, die Gott mit Israel vorhatte. Darum, die sollen zusammengefügt werden, dass sie wieder ein Volk sind. Und der Herr spricht weiter in Vers 19. Siehe, ich will das Holz Josefs, das in deiner Hand Ephraims ist, nehmen, samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen. Und sie sollen eins sein in meiner Hand. So sollst du die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deine Hand halten vor ihren Augen und sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König, und das ist der Messias, das ist Jesus Christus, haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das heißt, diese Erweckung des Volkes Israels, und wenn Paulus sagt, wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann geht der Prozess voran. Und der muss verhindert werden, damit das Reich Christi nicht aufgerichtet wird. Der Teufel will herrschen. Er will sein Reich aufrichten. Ich bin der Herrscher, ich bin der Morgenstern. Nicht der kommende König, dem man sagt, er sei der Morgenstern. Das Reich soll verhindert werden, darum der Angriff auch auf die Christen. Und mein Knecht David soll ihr König sein, das ist also die Verheißung, die David bekommen hat. Es wird der König kommen aus deinem Samen, der ewig König bleibt, das ist der Messias Christus. Und ein einziger Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben hat. Also immer wieder die Führung, die dritte Führung in dasselbe Land, damit Gott in demselben Land sich erzeigen kann als der Lebendige, der Wahrhaftige, in Jesus Christus der einzige Mittler. Ich will unter ihnen wohnen, Vers 27, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Das ist diese Erweckung, die ansteht. Es steht im Propheten Jesaja, dass das übrige Volk, der Überrest, an einem Tag erweckt wird bei der Erscheinung des Messias. Und dieses Ziel, und ich sage es noch einmal, will der Satan verhindern. Darum will er auch die Fülle der Heiden, die eingeht zur Gemeinde Jesu, verhindern, dass die ja nicht eingeht. Denn dann kann der Prozess auch nicht weitergehen, dass Israel sehen wird. Wir merken, welche Absichten die unsichtbare Welt hat, und welche Machenschaften sie in Szene setzt. Allerdings, sie wird nicht zum Ziel kommen. Sie wird nicht zum Ziel kommen. Sondern der Herr wird kommen zu seiner Zeit und er wird sich offenbaren seinem Volk. Er wird zeigen, dass er schon immer der Sieger von Golgatha war. So wie es auch ankündigte Matthäus 16, Vers 18, wo er sprach, meine Gemeinde soll von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Und darum in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Jesus allein ist der einzige Weg zum himmlischen Vater, zu Gott. Und der Weg ist gebahnt, er bleibt gebahnt, er kommt zum Ziel und die Herrlichkeit des Herrn wird über allem erscheinen und alle müssen erkennen, dass er Gott ist, was heute noch verleugnet wird. Ich lese nochmal den Petrus-Text, damit wir das ins Gedächtnis bekommen und wissen, wovon wir ausgegangen sind und warum wir das uns alles jetzt gesagt haben. Petrus darf schreiben, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor. Und ihr Verderben schläft nicht. Also, der Endpunkt ist die Offenbarung des Sieges Gottes in Jesus Christus.